Herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von David Hilmer und mir, Daniel Reeder. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis umsetzen kannst. Und apropos Praxis, habe ich heute einen Gast, und zwar den Dennis Willkommen. Ich habe ihn jetzt nicht Willkommen geheißen. Ich meine, den Wortwitz hat er bestimmt 1000 Millionen Mal gehört, sondern er heißt tatsächlich Willkommen. Und er ist heute hier, um mit mir über ein, ja, wir nennen das mal Starter-Kit für VUCA-Helden zu sprechen. Herzlich willkommen, Dennis.
Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Und tatsächlich, diesen Wortwitz, den habe ich schon 1000 Mal gehört. Ja, seit der Schulzeit verfolgt er mich.
Gut, ich glaube, seit ich den Namen meiner Frau angenommen habe mit Daniel Reeder, durfte ich mir auch schon x-mal, bist du wieder gerädert und so. Also kann ich gut nachvollziehen, wenn dann die blöden Sprüche kommen. Aber der musste einfach obligatorisch sein, weißt du. Ja. Aber schön, dass du da bist. Genau, wir haben ja schon gerade eben so ein bisschen vor der Folge nochmal gequatscht, worum es heute gehen soll. Wie gesagt, Starter-Kit, können wir auch gleich nochmal ein bisschen erzählen, wie wir quasi auf den Titel gekommen sind, weil du hast ja jetzt auch ein Buch quasi veröffentlicht, ganz frisch zu dem Thema. Das heißt zwar anders, aber in der Folge gucken wir quasi nochmal ein bisschen da drauf. Wie heißt denn dein Buch? Was hast du denn da geschrieben?
Das Buch heißt Roadmap durch die VUCA-Welt, also schon noch ziemlich ähnlich vom Titel her. Genau, und es ist sozusagen genau das, ein Starter-Kit mit allem dem, was mich so weitergebracht hat, seit ich mit dieser VUCA-Welt auch beruflich sehr stark konfrontiert bin. Und du hast es schon angesprochen, es geht da auch um die VUCA-Helden in diesem Buch.
Wir müssen aber auch gleich nochmal klären, was VUCA ist, weil ich glaube, das haben wir im Podcast noch nicht erklärt. Zumindest mal so anteasern müssen wir es gleich. Du hast gerade eben aber auch schon mal gesagt, du hast da alles reingeschrieben, was du gerne gewusst hättest, als du damals mit dem Thema angefangen hast. Und wir springen da gleich hin. Und zwar wäre vielleicht ganz cool, mal zu erfahren, was hast du denn jetzt eigentlich in der Vergangenheit gemacht oder was machst du jetzt aktuell? Also wie kommt es dazu, dass du da Bescheid weißt?
Also ich habe sehr klassisch irgendwo mal als Softwareentwickler angefangen, als Programmierer sozusagen, und habe da viele Projekte mitgemacht, die noch sehr klassisch Wasserfall waren. Und irgendwann habe ich für mich mal festgestellt, hey, die ganzen Probleme, die jetzt hier irgendwie auftauchen, die kommen doch irgendwie auch so aus dem Zwischenmenschlichen. Habe dann neben der Arbeit noch angefangen zu studieren, habe noch ein Psychologiestudium nach meinem Informatikstudium gemacht. Kam da auch dann irgendwann mit agilen Arbeitsweisen in Berührung, Organisationsentwicklung, also richtig spannende Themen, die mein Interesse geweckt haben. Und dann irgendwann gab es einen glücklichen Zufall, dass es auch in meinem Umfeld, in dem ich als Softwareentwickler war, wo ich dann schon angefangen habe zu experimentieren mit Methoden wie Kanban, also so ein bisschen Agilität von unten mal anzuschieben, gab es dann auch die große agile Transformation von oben irgendwann, sodass ich dann die Möglichkeit hatte, als Scrum Master und später als Agile Coach irgendwie meine Erfahrungen zu sammeln. Und heute bin ich im Konzernumfeld unterwegs als Agile Coach und agile Führungskraft. Coache da Scrum Master, Führungskräfte und bin auch freiberuflich als Trainer und Coach unterwegs. Das heißt, das Thema hat mich irgendwann gefangen genommen und nicht mehr losgelassen. Es ist also eine große Leidenschaft.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe dich ja auch vor ein paar Jahren schon kennenlernen dürfen und auch ein paar Vorträge schon von dir miterleben dürfen. Und ja, dass dich das sowohl geprägt hat, als auch eine Leidenschaft dafür, kann ich bei dir auf jeden Fall erkennen. Und auch vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, eine Expertise, auch gerade in diesem Bereich jetzt, wo wir jetzt mal kurz erklären können, was ist denn eigentlich VUCA? Da lasse ich dir auf jeden Fall mal den Vortritt, weil du kannst es bestimmt schon aus dem FF kurz erklären, was VUCA bedeutet.
Also VUCA ist ein Akronym, das eigentlich aus dem Militär stammt, also schon ein paar Jährchen älter ist, so schon im letzten Jahrhundert benutzt wurde, jetzt aber auch in der Wirtschaftswelt angekommen ist, seit einigen Jahren, steht für Volatilität, also dem schnellen Wandel, der Geschwindigkeit, der Unvorhersehbarkeit, die zu einer Unsicherheit führt, also dem U, und einer Komplexität, einer gefühlten Komplexität, die steigend ist, und Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Das heißt, wir müssen halt irgendwie unseren Sinn aus dem machen, was so in der Welt um uns herum ist. Ja, also das ist VUCA, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität, dafür steht das. Und jetzt kann man sich auch wieder fragen, ist das jetzt, also auch da gibt es jetzt viele Leute, die sagen, naja, VUCA, ist das jetzt die beste Beschreibung für unsere Umwelt? Da will ich mich gar nicht in dieser Diskussion beteiligen. Für mich passt halt die Beschreibung ganz gut. Wird das nicht so philosophisch sehen und sage mal, das, was eigentlich da heraussticht, ist die hohe Komplexität, die heute so um uns herum ist. Das ist das, was ich unter der VUCA-Welt verstehe. Ich weiß nicht, wie deine Sicht auf VUCA ist. Du hast da ja auch eine Menge Expertise. Vielleicht hast du noch Dinge, die ich jetzt ausgelassen habe oder nicht so betont habe.
Nee, also tatsächlich passt das. Ich habe das auch schon in Trainings verwendet. Mittlerweile tatsächlich benutze ich VUCA nicht mehr, weil ich merke, das führt bei der einen oder anderen Person manchmal zu mehr Verwirrung, als dass es hilft. Aber du hast das ja gerade schon gut herausgefiltert. Eigentlich ist tatsächlich innerhalb dieses VUCA-Begriffs die Komplexität irgendwie die spannendsten, obwohl ich persönlich auch die Ambiguität gar nicht so unwichtig finde, also diese Mehrdeutigkeit, dass es halt nicht die eine Antwort gibt, sondern eigentlich viele verschiedene Sichtweisen und da man immer gucken muss, was bedeutet das eigentlich gerade von unserem Kontext. Also finde ich gut und noch besser finde ich, dass du dir echt überlegt hast, ich weiß gar nicht mal, wann du angefangen hast, an dem Buch zu arbeiten. Ich erinnere mich noch, aber du hast mir irgendwann mal auch eine Mail geschickt mit so einer ersten Arbeitsprobe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich habe tatsächlich da ja schon mal den ein oder anderen die Passage draus gelesen. Wann hast du damit begonnen nochmal?
Ich habe im Januar 2019 habe ich angefangen damit. Also es ist ein Projekt, das ein bisschen gedauert hat und jetzt, ja, diese Woche am Montag dann endlich auch den ersten Abschluss gefunden hat, sage ich mal, mit der Veröffentlichung. Also hat mich schon einige Zeit beschäftigt, dieses Projekt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, vor allen Dingen, weil den Teil, den ich ja schon mal dann sehen durfte, habe ich auch gesagt, ey, cool, was er da zusammenfasst, dass man, vieles kannte ich davon zum Glück ja auch, was immer beruhigend ist, dann weiß man so, man liegt nicht völlig falsch, wenn andere da auch in der Thematik drin sind. Und zum anderen konnte ich diesen Gedanken, den ich vorhin ja von dir aufgegriffen habe, dieses, das hätte ich auch gerne schon früher gewusst, total gut greifen. Und fand das schön so auf den Punkt gebracht und würde dich einfach mal fragen wollen, was sagst du denn, wenn du vielleicht heute einen jungen Scrum Master oder einer jungen Scrum Masterin begegnest, was versuchst du denen so zu vermitteln?
Oh, das ist eine gute Frage. So, naja, also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man eben so ein bisschen eine Methode schon kennt und die Methode auch beherrscht. Ja, das ist ja so immer das, wo man mit Scrum eigentlich irgendwo anfängt. Aber die Methode ist letztendlich nur irgendwie ein Werkzeug, das ich nutzen kann, das mir hilft in einem gewissen Kontext. Und da ist so viel mehr dahinter. Und diese Methoden, die haben einen Sinn und Zweck. Die sind mit die meisten Methoden, sag ich mal, mit sehr viel Sachverstand auch entstanden. Also die kann ich an vielen Stellen nutzen. Aber da, wo es wirklich anfängt, komplex zu werden und ja, die VUCA-Welt in ihrer vollen Pracht zuschlägt, da muss ich halt auch ja irgendwann lernen, dass die Methoden da nicht die Antwort auf alle Fragen geben. Und genau das. Damit öffnet man eigentlich so einen riesen Raum jetzt, weil hinter der Methode stecken halt eine ganze Menge weitere Modelle, weitere Erkenntnisse, weitere Dinge, die man irgendwie in Betracht ziehen kann, die vielleicht das Problem besser adressieren oder vielleicht auch schlimmer machen. Und das zu unterscheiden, das zu lernen, ich glaube, das ist so eine Reise, die man irgendwann hoffentlich startet, wenn man so über die Methode hinausgeht, die aber, glaube ich, nie wirklich endet, ja, also weil man ständig neue Dinge entdecken kann. Das ist auch so eine Kernbotschaft, die ich versuche immer rüberzubringen, ob das jetzt in Vorträgen ist oder ob das in dem Buch ist oder auch in meiner Rolle in der Organisation, das ist eben dieses dieses Entwickeln. Also entwickel dich selber immer weiter, lerne neue Dinge, erweitere deinen Horizont, um eben neue Perspektiven einnehmen zu können und einfach über Methoden hinauszugehen, die natürlich hilfreich sind und die uns helfen, Struktur zu schaffen. Aber am Ende des Tages sind Methoden nur Methoden und es ist irgendwo deine Persönlichkeit, deine Fachkenntnisse, deine Erfahrung, die den Unterschied machen und die dann auch am Ende zählen und ja, dich zum Erfolg führen.
Dem kann ich sehr gut zustimmen. Also würde auch sagen, meine Expertise ging auch einher mit meiner persönlichen Entwicklung, wahrscheinlich auch in der Wechselwirkung, nicht das eine mit dem anderen irgendwie voraus, sondern tatsächlich das eine bedingt das andere. Und ich würde dir gerne erfahren wollen, was würdest du sagen, ja, wir reden ja vom Starter-Kit, wo geht's denn los, wenn ich mich mit VUCA beschäftige und jetzt so die ersten Methoden ausprobiert habe und jetzt feststelle, so okay, keine Ahnung, eine Retrospektive zum Beispiel, ich weiß jetzt, wie ich die moderiere, das kann ich. Und was mache ich denn jetzt so als nächstes?
Ja, also den roten Faden, den ich jetzt zum Beispiel in dem Buch verfolgt habe, ist tatsächlich erstmal so beim Verständnis der Methoden und der Sichtweisen irgendwie zu starten, also mal zu gucken, wo kommen wir eigentlich her, ja, also so ein bisschen auch beim Taylorismus mal angefangen, weil der ja sich immer noch darstellt, dann irgendwie mal zu gucken, wie hilft uns Agilität eigentlich, mit dieser Komplexität zurechtzukommen, was gibt's eigentlich für agile Methoden, ja, da sind wir so an dem Punkt, den du gerade genannt hast, wir kennen jetzt die Methoden und dann habe ich so verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, es gibt jetzt nicht den Weg oder das, was ich jetzt als nächstes tun soll, sondern jetzt kommt sehr drauf an, was wird denn gerade benötigt. Und da sehe ich halt gerade für diejenigen, die in so einer VUCA-Welt halt irgendwie unterwegs sind, seien es Scrum Master, Coaches, Führungskräfte oder egal, Experten, ja, dass es irgendwie so verschiedene Ebenen gibt oder Komplexitätsstufen auch wieder, ja. Also ich kann zum Beispiel, das ist halt der nächste Schritt, zum Beispiel zu verstehen, wie ticken denn eigentlich andere Menschen? Wie ticke ich auch selber? Weil es ist ja auch wichtig, sich selber zu verstehen, zu wissen, wo kommt meine Motivation her? Wo kommt die Motivation Softwareentwicklers her, des Teammitglieds her? Was motiviert Menschen eigentlich? Das Menschenbild. Ich weiß zum Beispiel, dass du ja auch ein großer Freund bist, in deinen Trainings gerne Menschenbild X und Y irgendwie mal ansprichst. Na, solche Dinge mal sich bewusst zu machen, das heißt, da anzufangen, auch zu gucken, wie meine eigene Erwartungshaltung oder meine Sicht auf die Welt mein Handeln prägt oder vielleicht auch mich beeinflusst in dem, was ich von anderen erwarte. Ja? Und von da aus dann als nächsten Schritt die Komplexitätsstufe ein bisschen zu erhöhen und mal zu gucken, was bedeutet das für ein Team, wo jetzt die Individuen zusammenkommen, Teamdynamiken entstehen, was braucht ein Team, was ist eigentlich Selbstorganisation, wie kann ich Selbstorganisation mit Strukturen unterstützen und dann der nächste Schritt halt, was bedeutet das auf Organisationsebene, zum Beispiel auch, wie kann ich Kultur, die ich ja, das wissen wir glaube ich auch gut genug, die kann ich nicht direkt greifen, nicht direkt beeinflussen, aber ich kann halt trotzdem Einfluss darauf nehmen, wie sich Kultur bildet, kann ein Teil davon werden, also vom Kleinen ins Große irgendwie und dann einfach versuchen, das Verständnis dieser Systeme zu erhöhen und auch für mich selber, weil ich ja auch Teil des Systems bin, selbst wenn ich als Coach versuche, einen Abstand zu halten, aber es ist ja eine Wechselbeziehung immer. Und das ist, glaube ich, so der Weg, wenn ich über die Methoden hinaus gucke, zu sagen, dann werden mir halt auch die Beziehungen klar, warum die Methode so gewählt wurde, wie sie in ein System wirkt. Also da steigert sich einfach das Verständnis. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, um halt in der VUCA-Welt gestalten zu können und einfach einen Unterschied machen zu können.
So wie ich dich verstehe, ist quasi deine Empfehlung oder vielleicht eher dein Vorgehen, vielleicht auch gar nicht Empfehlung, so, muss ich ja nicht so stark ausdrücken, will ja keine Worte in den Mund legen. Für mich klang das jetzt so, also erstmal auf mich selbst gucken, ne, und dann sozusagen Schritt für Schritt den Wirkungskreis vergrößern. Ne, dann gucke ich sozusagen ins Team, ne, und wenn ich das so ein bisschen besser verstanden, besser damit umgehen kann, Dann gehe ich quasi nochmal einen Schritt weiter und gucke mir die gesamte Organisation oder vielleicht mehrere Abteilungen oder so. Also gucke mehr in die Kultur-Organisationsthematik rein. Habe ich das so richtig?
Ja.
Wollte den Satz beenden, aber du hast schon angefangen, deswegen habe ich kurz.
Also, alles gut. Nee, also im Prinzip würde ich sagen, hast du das schön zusammengefasst. Ich denke halt, in der Praxis verstrickt sich das alles ineinander. Ja? Aber ich glaube, wenn man sich theoretisch ran nähert, ich würde immer bei mir selber anfangen. Ja? Also gerade zum Beispiel, ich bin großer Freund, das weißt du vielleicht aus der Vergangenheit von dem Thema Mindset, wohlwissend, dass es halt ein Thema ist, das in der agilen Community sehr, sehr umstritten ist. Was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, so wie es gebraucht wird. Weil ich bin deswegen ein Fan vom Mindset, weil ich es auf mich selber beziehe. Das heißt, ich glaube, mein Mindset macht eine ganze Menge aus, wie ich wirke, wie ich mich entwickle, wie ich denke, wie ich auch für andere irgendwie da sein kann. Und deswegen ist für mich Mindset ein wichtiges Thema. Hat dementsprechend auch Auswirkungen nach draußen, also in Teams und in die Organisation, aber beginnt eben immer bei mir. Und ich muss irgendwie ein Verständnis von meinem Mindset, also ich möchte niemandem sagen, was er oder sie tun muss, aber für mich war es wichtig, erstmal mein Mindset zu verstehen und auch zu verstehen, wo meine Grenzen liegen. Und um zu verstehen, warum ich vielleicht auch noch nicht in der Lage war, einem Team weiterzuhelfen oder warum mich gewisse Dinge auf Organisationsebene halt so leicht aus der Bahn geworfen haben. Und alleine diese Beschäftigung mit meinem eigenen Mindset, mit meinem eigenen Hintergrund, haben mir halt massiv geholfen, da auch eine ganz andere Gelassenheit zu gewinnen, eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und ich habe gemerkt, dass ich dadurch auch immer eine größere Wirksamkeit entfalten konnte. Und deswegen wäre also aus meiner Erfahrung wäre schon der Tipp, bei sich selber anzufangen und dann vom Kleinen ins Große diesen Erfahrungsraum immer weiter auszufalten, weil ich da einfach sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Aber vielleicht oder mit Sicherheit gibt es Menschen, die auch ganz andere Ansätze viel besser finden, die für sie funktionieren.
Ich kann dir aber tatsächlich von meiner Seite aus zustimmen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich, je besser ich mich verstanden habe, desto besser konnte ich andere Menschen quasi, ich sage jetzt mal, bewusst führen. Ne? Also diese also Führung beginnt bei Selbstführung und das geht natürlich viel mit auch Verständnis einher. Also führen jetzt zum Beispiel auch als Scrum Master heißt für mich irgendwie die Leute dazu zu innerhalb dieses Frameworks zu führen, wie das funktionieren soll, wie das machen soll. Das kann ich, also mir ist es nicht gelungen, das irgendwie zu verkaufen, wenn ich nicht verstehe, warum finde ich das gut oder was finde ich daran gut und welche Wirkungen sehe ich da und sondern, ne, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, verkauf's einfach, ich frage mich immer, ob ich noch, glaube ich, wäre nicht für einen eigentlichen Vertrieb geeignet, weil ich könnte keine Dinge verkaufen, hinter denen ich nicht stehe. Ne? Und dazu muss ich ja erstmal verstehen, da sind wir wieder bei den methodischen, ne? Erstmal muss ich die Methodik kapieren und dann muss ich auch kapieren, wie stehe ich eigentlich dazu und wie stehe ich auch zu mir selbst und was ist mir wichtig? Passt das überhaupt zusammen? Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Kooperation total scheiße finde, fände ich Scrum bestimmt auch nicht sehr hilfreich und würde es auch nicht gut verkaufen können. Zum Glück ist dem nicht so. Sonst wäre irgendwie doof. Aber ja, kann ich gut verstehen und hast du da irgendwie einen Tipp, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, habe ich verstanden, was Dennis und Daniel hier gerade besprechen? Wie kann ich denn damit anfangen, du hast es jetzt Mindset genannt, mich mit meinem Mindset auseinanderzusetzen? Hast du da irgendeine Empfehlung oder Idee?
Ja, in meinem Leben hat es einen großen Unterschied gemacht. Ich bin vor ein paar Jahren auf ein Modell gestoßen, das ich erstmal abgelehnt habe, überhaupt nicht gut fand, das ist das Modell der Ich-Entwicklung. Das ist ein Stufenmodell und beschreibt, wie Menschen sich ihr Leben lang entwickeln. Ja, geht auch so ein bisschen in diese Richtung, was man vielleicht kennt, so Fixed- und Growth-Mindset, ja, also immer diese kontinuierliche Weiterentwicklung. Aber dieses Modell ist halt sehr gut erforscht, wissenschaftlich erforscht und gibt auch konkrete Anreize, wie man sich da in diesen Stufen entwickeln kann. Und das Interessante an diesen Stufen ist, dass die wirklich einen Unterschied machen, einen qualitativen Unterschied. Was mich auch am Anfang sehr abgestoßen hat, ja, weil man ist es irgendwie so gewöhnt, Persönlichkeitsmodelle, die sind immer, ja, der eine ist halt introvertiert, der andere extrovertiert. Das sind irgendwie, die stehen einfach gleichbedeutend nebeneinander. Dieses Stufenmodell der Ich-Entwicklung zeigt halt tatsächlich, jede weitere Stufe, die ich erreiche, die gibt mir mehr Kapazität. Also ich habe mehr Handlungsoptionen, ich habe einen neuen Blick auf die Welt, ich kann anders mit der Welt interagieren, ich kann Komplexität anders managen, also ich kann mehr Dimensionen einbeziehen, ich kann eher stärker differenzieren, es fällt mir mit Stufe zu Stufe leichter. Mhm. Und dieses Modell beschreibt halt auch sehr schön gewisse Grenzen und aber auch, wie kann ich über diese Grenzen hinausgehen? Und ich habe mich da am Anfang sehr theoretisch angenähert, habe dann auch Weiterbildung in dem Bereich gemacht und habe auch selber damit gearbeitet. Und mir hat es was massiv geholfen für die eigene Entwicklung. Aber es zeigt eben auch, gerade, sag ich mal, für solche Themen wie Selbstorganisation, so Dinge wie Führung, Führungserfolg, dass es da wirklich klare Evidenz für gibt aus der Wissenschaft, aus der Forschung, dass man eben sagt, na, du kennst vielleicht dieses Leadership Agility Modell, da gibt es auch ein bekanntes Buch, das in der agilen Community ganz bekannt ist. Es basiert auf dem gleichen Modell, das eben zeigt, hey, wir brauchen in Zukunft eher Catalyst Leader, also diejenigen, die halt in der Lage sind, Leute zu integrieren, die über Sinn und Zweck, über Visionen führen und nicht mehr durch Command and Control, wie so der klassische Expert Leader oder die Manager, die mit Zielvereinbarung und so führen. Ja, also das heißt auch da, das hat irgendwie auch seinen Eingang gefunden in diese ganze agile Community über zum Beispiel dieses Leadership Agility Modell. Und für mich war das persönlich ein ganz große Erkenntnis, als ich mich irgendwann mal wirklich drauf eingelassen habe. Ich habe so viel gelernt und vor allen Dingen hilft es mir auch, Dinge zu verstehen und Menschen nicht mehr zu überfordern, ohne zu werten oder in Schubladen zu packen, was bei Stufenmodellen immer eine Gefahr ist. Also da gibt es ja ganz viele. Es gibt ja verschiedene Stufenmodelle, die auch eher so ein bisschen in die Ecke Esoterik zu stellen sind. Aber dieses Modell hat mir wahnsinnig weitergeholfen und auch eine sehr starke wissenschaftlich, also ich bin ein sehr rationaler Mensch, ich interessiere mich dann auch für die wissenschaftlichen Hintergründe und das ist halt komplett erklärbar, komplett empirisch überprüfbar. Von daher war das ein wirklich wichtiger Punkt für mich. Und das wäre für mich auch so der Rat. Also man kann sich damit erstmal selber beschäftigen oder dann auch, es gibt ausgebildete Coaches, die auch an dieser Ich-Entwicklung eben ganz gezielt mit dir arbeiten können. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Schritt, um das eigene Mindset zu erweitern, weil eben eine neue Perspektive auf die Welt, die mir auch erlaubt, mit Komplexität ganz anders umzugehen, meine Fähigkeiten da erhöht. Ich glaube, das ist gerade in der VUCA-Welt etwas, das wir alle gut gebrauchen können.
Klingt spannend. Du hast es ja schon gesagt, Reifegradmodelle sind nicht immer beliebt. Ich zähle zu den Leuten, die da auch immer sehr schnell skeptisch werden, wenn es um Reifegradmodelle geht. Deswegen, ich kenne diese Ich-Entwicklung tatsächlich nicht so bisher. Das klingt aber interessant, wenn ich mir das angucken wollen würde. Hast du da einen Link, den wir irgendwie in die Shownotes tun können? Oder ist das ein Buch? Oder wo finde ich das?
Ja, da können wir einen Link in die Shownotes packen. Es gibt in Deutschland, wir haben das Glück, den Dr. Thomas Binder in Deutschland zu haben, der einer der führenden Experten auf dem Gebiet auch weltweit ist. Ich habe bei ihm eine Ausbildung gemacht, Weiterbildung gemacht. Zum Beispiel habe ich ihn also persönlich kennengelernt. Das ist der ist super fit auf diesem Thema. Der hat auch eine Webseite, da kann man sehr viel über dieses Thema nachlesen mit vielen Interviews. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben, die in der deutschen Bücherlandschaft gibt es da noch relativ wenig zu, aber im englischsprachigen Raum wirklich sehr viel. Da gibt es sehr viel gute Literatur. Das sind so Koryphäen wie Jane Löwinger, Robert Keegan, die sich damit beschäftigt haben. Also wenn man danach googelt, da findet man schon sehr viel. Oder man liest mein Buch, da habe ich zumindest mal einführend. Also dieses Thema zieht sich auch dadurch, weil es halt irgendwie Einfluss auf viele Bereiche haben kann. Da ist zumindest mal eine kurze Einführung zu dieser Thematik drin und eine Menge Literaturhinweise, um sich weiter quer durchzulesen.
Gut, aber dann nehmen wir schon mal deine Literaturhinweise, die du jetzt mit uns teilen kannst, in die Shownotes auf. Und für alle, die sich quasi für die Ich-Entwicklung jetzt interessieren, können da mal reinschauen. Aber das war jetzt sozusagen ja die Ebene Menschen verstehen beziehungsweise mich selbst verstehen. Und wir hatten ja noch die Ebene Teams verstehen. Ne? Was hast du da irgendwas, wo du sagst, oh, du hast jetzt dich mit dir selbst beschäftigt oder vielleicht kommst du auch aus einer anderen Richtung, hat man ja gesagt, ne? Vielleicht will jemand direkt auf der Teamebene ansetzen, warum auch immer, und sagt, oh, ich würde da jetzt irgendwie gern mich weiterentwickeln. Was hast du da irgendwas, wo du sagst, ja, guckt euch das mal an oder das ist hilfreich?
Ja, also ich glaube, als erstes fand ich wichtig zu verstehen, wo helfen mir eigentlich Teams weiter und wo nicht. Ja, das heißt, oder was bedeutet eigentlich so ein Team? Weil ich glaube, da sind wir halt auch in der VUCA-Welt, im komplexen Umfeld, hat der Teambegriff eine ganz andere Bedeutung als noch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja, da haben wir auch von Teams gesprochen. Das waren aber oftmals einfach nur Gruppen, die irgendwie im selben Raum zusammensaßen und die hatten halt einen Team-Oberbegriff. Heutzutage findet man ganz häufig wirklich Teams, die auch nur als Team ihr Ziel erreichen können. Also die einzelnen Teammitglieder sind gar nicht in der Lage, das Ziel zu erreichen. Und das stellt natürlich auch neue Anforderungen daran, wie baue ich solche Teams auf? Welche Aufgabentypen sind in einem Team halt bearbeitbar? Wo habe ich wirklich einen Vorteil davon? Weil natürlich auch Teams immer Reibungsverlust haben. Also ich bringe Menschen zusammen, die alle irgendwie ihre eigene Sichtweise mitbringen, ihre eigene Expertise. Und das gibt auch immer Reibung. Das heißt, auch wenn ich das im Unternehmenskontext mache, will ich ja irgendwas dafür haben. Ja, also ich, ne? Und das sich einfach mal anzuschauen, wo helfen mir solche Teams, bei welchen Aufgabentypen? Das ist so ein Punkt. Also klar, gerade ja, bei komplexen Aufgaben, da ist es eine Riesenhilfe, solche Teams so aufzubauen, möglichst divers, möglichst crossfunktional, was ja auch in den Methoden-Frameworks wie bei Scrum zum Beispiel eine Forderung ist. Und dann natürlich anfangen, solche Teamdynamiken zu verstehen. Ja, also zum Beispiel das, was wahrscheinlich fast alle Hörer auch kennen werden, so Tuckman-Teamphasen, also Norming, Storming, Forming. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich schon genau die Stufen durcheinander geworfen. Ja, aber
Forming, Storming, Norming, Performing.
Performing, ganz genau.
Enduring, was die meisten immer wieder auslassen. Aber ja,
genau.
Tuckman-Modell, also, stimmt.
Mit sowas mal anzufangen oder dann auch vielleicht, um einem Team zu helfen, performanter zu werden, sowas wie 5 Dysfunktionen eines Teams, auch ein sehr bekanntes Modell. In diese Richtung, aber auch ein gewisses Gefühl für Selbstorganisation zu bekommen. Ja, da gibt's ja auch verschiedene, ich möchte jetzt nicht hier 1000 Modelle in den Raum werfen, aber da gibt's schon durchaus auch einige Modelle, die das irgendwie aufzeigen. Und auch da denke ich immer, so einen gewissen Werkzeugkasten an der Hand zu haben und verschiedene Modelle. Also wir wissen ja alle, glaube ich, auch, Modelle sind irgendwie immer, oder alle Modelle sind falsch, aber einige sind hilfreich. Ja. Und manchmal hilft mir halt das eine Modell, irgendwas sichtbar zu machen und einem Team zu vermitteln, manchmal ein anderes. Deswegen glaube ich, ist einfach so ein Grundverständnis, verschiedene Modelle. Ich würde da jetzt keins rausheben irgendwie, weil die haben auch alle wieder ihre Kritiker, weil eben Modelle immer nur einen Teil abbilden. Aber einfach sich damit mal...
Vereinfachung.
Ganz genau. Und da einfach mal zu gucken, was gibt's denn da eigentlich? Immer mal wieder was ein bisschen Neues da sich anzuschauen, damit man einfach mit einem Werkzeugkasten unterwegs ist und auch für sich selber ein Verständnis hat, wo brauche ich jetzt das Team und wo kann ich auch meinem Team irgendwie gewisse Dinge ersparen. Also irgendwie, wo reicht's auch, wenn ich einfach mal ein paar Leute nebeneinander herarbeiten lasse, die sich nicht jetzt um die eine richtige Lösung irgendwie streiten müssen.
Ja, finde ich schön, den Ansatz auch nochmal zu sagen, braucht es überhaupt ein Team gerade oder nicht? Also sich das auch nochmal bewusst zu machen. Also welches Problem löse ich eigentlich damit, dass ich da ein Team forme? Und die Modelle, die du da auch genannt hast, vor allen Dingen, ich persönlich mag auch die 5 Dysfunktionen eines Teams. Ist ein sehr schönes Buch. Das wirklich, da hilft auch nochmal besser anders drauf zu gucken. Hat mir auch geholfen. Ja, schön. Dann sind wir eigentlich schon bei der dritten Ebene. Aus meiner Sicht. Jetzt haben wir ja schon den Menschen, das Team und jetzt kommen wir quasi auf diesen, diesen allseits wabernden Begriff, wenn es auch um das Thema Agilität oder Transformation geht, also Organisationskultur, und Organisation. Also auf der Ebene, hast du da irgendwie so einen ersten Tipp, wo du sagst, da kann man sich mal mit beschäftigen oder sich das anschauen?
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, für sich selber zu definieren, auch im Kontext seines Umfelds halt, was ist eigentlich, wenn wir über Kultur sprechen, was meinen wir da? Da gibt es auch wieder verschiedene Sichtweisen, also zum Beispiel so ein Kulturebenenmodell, das hat mir geholfen, zumindest mal ein grundlegendes Verständnis zu bekommen. Es gibt halt verschiedene Sichtweisen, wie Kultur beeinflussbar ist oder auch wo die Grenzen sind. Wie kann ich Kultur beobachten? Einfach sich selber einen Begriff von Kultur zu bilden und dann auch, also es ist ein abstrakter Begriff und ich kann den in vielfacher Hinsicht interpretieren und da finde ich es halt einfach wichtig, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich ja versuche, was zu verändern, weil meistens reden wir über Kultur, weil wir irgendwie sagen, ja, das, was wir hier beobachten, ist vielleicht nicht die Kultur, die wir uns gerade wünschen oder wir würden uns was anderes wünschen. Das heißt, auch da eine gewisse gemeinsame Sprache erstmal zu bilden. Was verstehen wir unter Kultur und was ist es eigentlich, was wir da als andere Kultur wünschen? Und manchmal sind es Werte, die man irgendwie verändern will, manchmal sind es Strukturen, manchmal ist es was ganz anderes und sich da einfach klar zu werden. Also das wäre, glaube ich, ein guter Anfang. Und dann ist Kultur natürlich ein ganz großes Thema. Ja? Also wir sprechen da über Führungskultur, was da immer auch gerade im agilen Umfeld irgendwie angesprochen wird. Ich habe es ja gerade eben auch schon mal in einem anderen Rahmen angedeutet, auch da zu sagen, naja, so agile Teams, die halt selbst organisiert und relativ viele Entscheidungen empowered selber treffen dürfen. Die brauchen eine ganz andere Form von Führung. Auch das ist Kultur in einer Organisation und das kann entweder relativ gut zu den Strukturen passen oder vielleicht auch nicht. Also das Thema Führung, finde ich, ist da ein ganz wichtiges, das man sich anschauen sollte. Auch das Thema Kommunikation. Wie ist denn eigentlich unsere Feedback-Kultur? Ja, also wie sind wir dabei, wann geben wir uns Feedback, wird nur geschimpft oder wird auch mal gelobt und wer lobt und wie lobt man, also das sind auch so Kulturaspekte, glaube ich, die kann man gut beobachten und das sind auch welche, wo man, glaube ich, sehr gut Strukturen ändern kann, also auch einfach, wenn ich mal damit anfange, als Rollenmodell vielleicht, dass ich sage, ich mache es jetzt einfach mal anders und guck mal, was das wieder für Wechselwirkungen gibt. Und dann gibt's natürlich noch einen Aspekt der Kultur, den man nicht unterschätzen sollte, nämlich durch die Globalisierung hat man natürlich auch so einen interkulturellen Aspekt. Also wir gucken da nicht nur unbedingt auf eine Organisationskultur, sondern gerade wenn wir in einer Organisation verteilt über die ganze Welt arbeiten, dann ist auch das ein Aspekt, den ich unter diesen großen Hut der Kultur packen würde, dass ich eben sage, wenn ich mit Kollegen aus den Vereinigten Staaten oder aus China oder aus Indien zusammenarbeite, dann haben die einfach eine ganz andere kulturelle Prägung. Und auch da muss ich irgendwie für mich Wege finden, wie ich mit unterschiedlichen Arten zu kommunizieren, sich Feedback zu geben, Hierarchie und wie Hierarchie ausgelebt wird. Ja, kommuniziere ich direkt über Ebenen hinweg oder muss ich immer über die einzelnen Stufen gehen? Solche Dinge. Also deswegen finde ich das Thema Organisation und Kultur ist ein riesengroßes mit ganz vielen Ansatzpunkten, wo man sich, glaube ich, wirklich, wo die Lernreise, glaube ich, nie aufhört, weil es einfach so vielfältig ist.
Definitiv. Also ich muss auch sagen, wenn man das versuchen würde zu greifen auf einmal, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, weil einfach viel zu breit ist. Also will da bei dem VUCA-Begriff irgendwo so ein bisschen, ne? Mindestens in meiner Vorstellung. Ja, schön. Cool. Also das heißt, wenn ich jetzt mal kurz zusammenfasse, was ich bisher von dir oder was du uns jetzt geteilt hast, vielleicht so besser formuliert, also dein Starter-Kit für VUCA-Helden beinhaltet quasi drei Ebenen, ne? Also einmal beziehungsweise wenn die Methodik vorne schon so bewusst ist, die habe ich jetzt kurz ausgeklammert, aber dann so nochmal anfangen, ja, Menschen zu verstehen, dann die nächste Ebene oder eine andere Ebene Teams verstehen und dann die dritte Ebene Organisationen quasi auch zum Erfolg führen, ne? Also mit der Kultur da auch eindringen und verstehen. Und deine Baseline, die du bei allen Sachen so mit mitschwingen lässt, ist, hat mit der eigenen Entwicklung zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt an den Menschen verstehen denke, hast ja auch uns quasi nochmal gesagt, erstmal mit sich selbst beschäftigen, vielleicht das Thema Ich-Entwicklung sich anschauen. Und wenn es dann irgendwie um Teams geht, ne, diese klassischen Tuckman-Modelle, also die Teamphasen-Modell oder auch die fünf Dysfunktionen sich anzuschauen und bei der Organisation sich einfach tatsächlich mal die Frage zu stellen, was heißt Kultur eigentlich für mich? Was heißt Kultur bei uns, so dass man eine gemeinsame Sprache entwickeln kann? Und auch Anschlusspunkte findet, wie zum Beispiel, wie wollen wir uns eigentlich Feedback geben, wie sollten wir uns Feedback geben und kann da auch wieder bei mir selber anfangen, indem ich quasi mein Verhalten verändere und damit vielleicht Einfluss dann auf die Kultur nehme, beziehungsweise auf die anderen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen oder passt das so von der Zusammenfassung?
Nee, das war eine sehr schöne Zusammenfassung, wie ich fand. Ja, also ich glaube, du hast alles. Wenn ich vielleicht eine Sache noch hinzufügen würde, dann ist das Thema, sich selbst auch nicht so wichtig zu nehmen an der ganzen Geschichte. Also sich selber auch so ein bisschen, also ich kenne es von mir selber, dass man sich dann irgendwie, ja, ich weiß aber doch jetzt, ich kenne jetzt folgende Modelle und jetzt funktioniert das hier nicht und wieso verstehen die das jetzt alle nicht? Ja, also auch da so ein Weg für sich selber zu finden, da eben gelassener drauf zu reagieren und einfach mal auch so ein bisschen die Dinge sein zu lassen, also so sein zu lassen und sich selber ein bisschen zurückzunehmen, weil wir haben alle irgendwie nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und können für uns so einen Absolutheitsanspruch haben. Aber ich habe es bei mir deswegen auch wieder da, immer wieder der Rückschluss an sich selber. Man hat manchmal so Tendenzen dann zu sagen, ey, aber ich wüsste es doch jetzt besser, warum macht das nicht einfach so? Also ein großer Tipp, glaube ich, das, was auch so ein Learning für mich war, was mich auch Kraft gekostet hat und auch lange gedauert hat, aber sich einfach da nicht so wichtig zu nehmen und auch einfach mal drauf zu vertrauen, dass vielleicht so ein Team schon zu einer eigenen Lösung kommt, die vielleicht viel, viel besser ist als meine, die ich im Kopf gehabt hätte, aber einfach auch seine eigenen Fehler machen muss dafür, seine eigenen Erfahrungen damit reinbringen muss und dann vielleicht auch jemand einfach braucht, der da ist, der unterstützen kann, aber ohne dabei irgendwie so einen Absolutheitsanspruch zu haben, sondern der einfach ja, unterstützt, da ist und darauf vertraut, dass irgendwie Gruppen halt meistens eben in der VUCA-Welt cleverer sind als ich und als ich alleine, ja, und deswegen einfach diese Gelassenheit auch irgendwie zu entwickeln und sich da nicht so wichtig zu nehmen.
Oder sagst du was? Das ist eine anstrengende Reise, finde ich.
Absolut.
Also richtig, ich weiß nicht, also ich spreche mal für mich, ich weiß, ich bin da drin viel besser geworden als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube, es wird aber, weiß gar nicht, ob die irgendwann enden wird, diese Reise.
Wahrscheinlich genauso wenig wie unsere Lernreisen.
Ja, ich glaube, da gibt es immer wieder so Triggerpunkte, wo man denkt, ach, ich weiß es doch jetzt gerade besser. Und dann im Nachgang man feststellt, oder ich feststelle, nee, hast du nicht besser gewusst. Beim nächsten Mal hältst du einfach die Klappe. Ja, schön. Ja, Dennis, das heißt, wer mehr auch in dieses Thema einsteigen will, kann auf jeden Fall sich dein Buch zu Herzen führen. Nee, zu Gemüte führen, sagt man, aber zu Herzen natürlich auch. Das ist auch eine schöne Sache, glaube ich. Den Link zum Buch können wir auch auf die Shownotes packen. Und wenn jetzt dich jemand aber sagt, oh cool, Dennis klang jetzt zumindest sympathisch, vielleicht sieht er sympathisch aus. Ich meine, die können dich nicht sehen, im Gegensatz zu mir gerade alle, die zuhören. Er sieht auch gut aus, das kommt noch dazu. Und, und sympathisch auch noch. Falls dich jemand mal treffen möchte, gibt es denn die Gelegenheit, dich demnächst irgendwann mal online in Präsenz irgendwo anzutreffen?
Ja, jetzt bin ich ja ganz rot geworden nach den ganzen netten Worten, die du da gerade in meine Richtung gerichtet hast. Ja, ja, tatsächlich kann man mich treffen. Und zwar am 8. November findet das Agile Koblenz Meetup statt, das nächste. Da bin ich mit im Organisationsteam und nach einer längeren, etwas verlängerten Sommerpause findet das nächste Mal am 8. November statt. Online anmelden kann man sich über Xing.
Den Link können wir ja dann auch in die Shownotes packen. Ja, sehr schön. Ich kann auch nur persönlich empfehlen, hinzugehen. Ich war auch schon ein paar Mal da. Super organisiert, coole Menschen, tolle Themen immer auch dabei. Ihr wechselt ja häufig zwischen Deep Dive, also in tiefer in ein Thema eintauchen, und so einem offenen Format. Vielleicht so nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist das diesmal offen oder gibt es ein spezielles Thema?
Das ist diesmal ein offenes Format.
Okay, das heißt, die Leute können auch ihre Themen mitbringen oder sich anhören, was bei anderen so gerade Spannendes passiert, und da auch mit einsteigen. Ja, sehr schön. Dann, genau, deine Kontaktdaten, deine Webseite und Co. stellen wir auch alles in die Shownotes. Du bist ja auch auf den üblichen Kanälen anzutreffen, Xing, LinkedIn, schätze ich mal, soweit ich weiß. Ich glaube, da sind wir auch miteinander verbandelt. Wenn nicht, gucke ich gleich mal, ob ich überhaupt das schon mal gemacht habe. Sollte aber eigentlich so sein. Und genau, ergänze noch vielleicht auch, wo man mich noch treffen kann, beziehungsweise auch den David, der ja heute nicht dabei ist, aber schon in der nächsten Folge mit mir wieder zusammen sein wird hier im Podcast. Also mich könnt ihr am kommenden Dienstag schon hören, beziehungsweise online sehen, zwar auf der Manage Agile, die hatten wir auch schon mal angeteasert, am 26. Oktober. Da spreche ich mit einem ehemaligen Kollegen über das Thema Agilität im Finanzsektor, von der Führungskraft zum Scrum Master. Der geschätzte Kollege Christopher Jacobs erzählt ein bisschen, wie er dazu gekommen ist, quasi seine tatsächliche Führungskraftaufgabe sozusagen zu verlassen und in eine laterale Führung zu gehen. Total cool und sehr spannend. Und am Tag danach ist auch der David auf der Manage Agile bei dem Thema Teambuilding im Homeoffice mit Lego Serious Play online. Also wenn ihr Lust habt, kommt auf die Manage Agile. Da könnt ihr uns beide antreffen und noch viele andere coole Sessions euch anhören. Und wenn ihr da nicht könnt, der Agile Stammtisch, da ist der David auch zu Besuch. Wir hatten es ja auch schon mal angekündigt, weil er auch sein Lego Serious Buch geschrieben hat. Haben wir gedacht, das wäre auch mal wieder ein guter Moment, um ein bisschen über Remote Lego Serious Play zu erzählen und quasi wie Lego Serious Play online gelingen kann, macht er dann quasi am Stammtisch. Die Shownotes, da findet ihr dann wieder die ganzen Links. Und dann bleibt mir immer nur noch zu sagen, herzlichen Dank, Dennis, dass du da warst. Und vielleicht darf ich das auch ein bisschen spoilern. Dennis ist gerade im Umzugsstress. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in dieser Zeit auch nochmal uns zu erzählen, was du so an Erfahrungen gesammelt hast, was du empfehlen kannst. Ich glaube, da können einige von profitieren. Also herzlichen Dank.
Sehr gerne. Hat mich gefreut, dass du mich eingeladen hast.
Ja, und auch mich hat es gefreut, dass du super spontan Zeit hattest. Das hat richtig gut gepasst. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr von Unboxing Agile hören möchtet, dann folgt uns doch auf allen üblichen Kanälen und gerne auch auf LinkedIn vernetzen und folgen. Und auf Twitter sind wir auch zu haben. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, wo ihr wieder dann Spannendes von mir und David hören könnt, wo wir uns wieder austauschen, und sagen bis dann.
Ciao.